Das ist der Podcast Ein Nimm Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Teke Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Sommer, Sonne, Eisteezeit. Jetzt passt das endlich, mein schönes Intro. Das erinnert mich irgendwie immer an dieses Lied aus den 90ern, glaube ich. Oh mein Gott, bin ich alt geworden. Ich gieße mir jetzt erstmal eine schöne Tasse Tee ein. Für unseren bevorstehenden Podcast. Ich freue mich, begrüße alle Zuhörenden da draußen in dieser schönen Sommerzeit 2026. Ich freue mich, passend zum Wetter draußen unseren schönen Kräutertee Sommerbrise in der Tasse zu haben. Wer mich hier schon häufiger gehört hat, der weiß oder die wissen, ich rede sehr gerne und sehr viel, deswegen auch dieser eigene Podcast. Wir freuen uns immer über ein Abo auf eurer Podcast-Plattform der Wahl, ob das Spotify, Apple Podcasts, YouTube oder sonst was ist. Wir freuen uns, wenn ihr unser Format abonniert, das hilft uns sehr. Wir kommen heute in dieser Folge auf ein Land zurück, über das wir schon mal gesprochen haben. Und ich freue mich heute wieder einmal einen hervorragenden Gast begrüßen zu dürfen. Dieses Mal ist nämlich wieder mit von der Partie Jonathan Geschwendtner, Geschäftsführer der Teke Schwendtner GmbH. Und zwar das Ganze schon seit 2019. Wer unseren ersten Teil verpasst hat, das war Folge 25. Da habe ich mit Jonathan ganz viel über Nepal gesprochen, und weil unsere Zeit einfach nicht ausgereicht hat, weil dieses Land so unglaublich schön ist, haben wir uns überlegt, wir machen einfach weiter und knüpfen dort an, wo wir aufgehört haben, denn wir haben zwar eine ganze Stunde über Nepal gesprochen, aber noch gar nicht so richtig über unser Projekt. Und das soll Thema der heutigen Folge sein, und ich begrüße sehr herzlich Jonathan Geschwendtner. Hallöchen.
Hallöchen und vielen Dank. Die Grüße gehen zurück und natürlich auch raus an alle Zuhörenden. Ich freue mich sehr, wieder mit am Start zu sein und über unser einzigartiges Projekt in Nepal sprechen zu dürfen. Doch zunächst, was habe ich eigentlich heute in der Tasse?
Das ist eine gute Frage.
Eine gute Frage, ne? Denn du hast es ja schon vorweggenommen, was du Leckeres trinkst, die Sommerbrise. Keine schlechte Wahl. Ich habe zu bieten Aktion Nepal. Also unseren Projekttee, eine Frühjahrsernte. Und die ist ganz besonders, denn sie stammt von den vielen knapp 350 Kleinbauern aus unserem Anbaugebiet in Ilam im Osten Nepals. Also eine richtig schöne, leichte Frühjahrstasse, die richtig frisch und lecker schmeckt. Das ist jetzt genau das Richtige für die warmen Temperaturen, wie ich finde.
Aber Aktion Nepal ist ja nochmal besonders in unserem Sortiment, denn diesen Tee gibt es nicht lose, sondern den gibt es nur vorgepackt in zwei Größeneinheiten.
Genau, und zwar in 250 Gramm und in einem Kilo für all diejenigen, die besonders regelmäßig und viel Tee zu sich nehmen oder auch für die Familien unter uns. Also das lohnt sich, denn diesen Tee gibt es dann sogar zum Vorteilspreis im 1 Kilo. Und man tut Gutes. Man genießt einen herrlichen Tee und tut damit Gutes, denn man unterstützt damit auch ganz klar unser Projekt und unsere Bemühungen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen und all das, was dort Wertvolles geschieht, weiter vorantreiben zu können.
Wie lange hält denn so ein Kilo Tee bei dir zu Hause eigentlich?
Nicht allzu lang.
Das habe ich mir schon fast gedacht.
Also müsste ich nochmal genauer ermitteln, aber ich denke, wir sprechen eher von Tagen als von Wochen.
Das ist ja auch wirklich eine der häufigsten Fragen, die wir gestellt haben. Wenn wir hier zum Beispiel Besucherführungen haben, die wir einmal im Monat hier kostenfrei anbieten, dann ist so, trinken Sie eigentlich überhaupt noch Tee nach Feierabend? Dann muss ich mal sagen, ja, das tue ich, und zwar sehr gerne. Also ich beginne meinen Tag mit Tee und ich
Gott sei Dank, Daniel, jetzt soll ich unterbrechen, aber Gott sei Dank beginnst du deinen Tag mit Tee.
Also wir haben ja irgendwann das letzte auch wirklich mal in unserer Abteilung, habe ich mal morgens die Check-in-Frage gestellt, womit startet ihr? Und ich habe gesagt, es ist völlig okay, was ihr sagt, keiner kriegt hier eine Abmahnung. Und doch waren einige dabei, die gesagt haben, ja, ich trinke morgens auch schon mal einen Kaffee. Ich kann das nicht. Ich muss dazu erzählen, wenn ich morgens Kaffee trinke, dann ist mir den Rest des Tages schlecht. Das kann ich nicht. Also selbst wenn ich wollte, es tut mir nicht gut, und deswegen starte ich schon seit Jahrzehnten, um dieses Thema von der letzten Folge aufzunehmen, starte ich meinen Tag mit Tee. Und ja, Kilos wären auch bei mir zu Hause dann eher so ein durchlaufender Posten.
Sehr schön. Man könnte meinen, wir beschäftigen uns beruflich, hauptberuflich mit Tee.
Ich weiß gar nicht, was du Menschen erzählst, was du beruflich machst. Das ist ja bei dir auch leicht. Aber Tea Taster ist ja auch so ein Beruf, Das muss man ein bisschen erläutern. Ich sage dann häufig, ich bekomme Geld dafür, dass ich heißes Wasser über trockene Pflanzen gieße und warte, was passiert. Aber das trifft es dann nicht im Kern, sondern das Tea-Tasting ist Teil unseres täglichen Arbeitens, aber genauso das Reisen, und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Als Einstieg, damit alle Zuhörenden, die die erste Folge vielleicht nur nebenher gehört haben oder sogar ganz verpasst haben, nochmal so ein bisschen mitgenommen werden. Es geht um Nepal. Es geht um einen relativ kleinen Staat mitten im Himalaya. Ich glaube, Nepal ist sogar das Land mit den meisten Bergen im Staatsgebiet. Aber ich weiß nicht, das ist irgend so ein sinnloser Fakt, den ich mal irgendwo gelesen habe. Zumindest sind einige Achttausender auf nepalesischem Hoheitsgebiet. Und ein besonders schönes Bild ziert auch unsere Aktion Nepal. Das ist nämlich die große Stupa von Kathmandu, die dort drauf gedruckt ist. Hast du es vor deinem geistigen Auge, Jona?
Ja, unbedingt. Und zwar nicht nur aufgrund der Aktion Nepal und dieser sehr schönen Darstellung, sondern insbesondere wegen der vielen Reisen, die ich schon nach Nepal unternehmen durfte und die mich immer wieder aufs Neue faszinieren und begeistern. Und gleiches gilt für dieses kleine, faszinierende Land zwischen den Giganten Indien und China, geprägt von extremer landschaftlicher Vielfalt, so würde ich es beschreiben, von subtropischem Dschungel bis hin zum höchsten Gebirge der Erde. Du erwähntest es, dem Himalaya mit den legendären Mount Everest, aber auch dem Annapurna, um nur einzelne zu nennen. Und diese üppige Naturfülle macht Nepal zu einem Paradies für auch den Teeanbau, aber beispielsweise auch für Backpacker. Es gibt traumhafte Trekkingrouten wie der Annapurna Circuit oder die Everest-Region. Und genau diese ziehen Abenteurer aus aller Welt an.
Also ich habe gerade mal nachgeschaut. Nepal hat übrigens knapp 30 Millionen Einwohner, also ungefähr ein Drittel von Deutschland. Und die Fläche Nepals ist auch deutlich geringer. Also wir reden hier von etwas weniger als 150.000 Quadratkilometer gegenüber 360.000 Quadratkilometer der Bundesrepublik. Also sowohl bevölkerungstechnisch als auch landmäßig ist Nepal deutlich kleiner. Und du sagst schon, eingekesselt zwischen den großreichen China und Indien. Und noch so ein kleiner Fakt am Rande. Ich bin ja so ein Sammler von wirklich ganz wirren, nutzlosen Fakten, wobei nutzlos finde ich sie gar nicht. Weißt du, wofür die nepalesische Flagge bekannt ist? Das müsstest du wissen, denn sie weht draußen vor unserem Firmengebäude.
Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, Daniel, aber du wirst mich und alle Zuhörenden sicherlich sehr gerne aufklären.
Die nepalesische Flagge ist die einzige, die nicht rechteckig ist. Das ist die einzige Landesflagge auf der gesamten Welt, die nicht rechteckig ist, sondern sie besteht aus zwei Dreiecken, die übereinander gestapelt sind. Das ist eine, also wer das noch nicht gesehen hat, bitte jetzt einmal kurz zum Handy oder zum Computer greifen. Ja. Außer ihr seid gerade im Auto unterwegs und hört uns da bitte nicht. Und googelt einfach mal die nepalesische Flagge. Und das finde ich, sie symbolisiert auch schon eigentlich dieses Gebirge, was dieses gesamte Land eigentlich einnimmt.
Da hast du recht. Und nicht nur das Gebirge, sondern auch die Vielfalt und ich sag mal so, die Natur und all das, was Nepal darstellt. Der Nepal ist in Bewegung und das ist auch anhand der Flagge zu erkennen. Die ist immer in Bewegung und immer wieder verändert und immer wieder neue Vorzeichen. Auch das zeichnet Nepal unbedingt aus. Kulturell beeindruckt Nepal aber auch mit einer einzigartigen Mischung aus Hinduismus und Buddhismus, so kann man es tatsächlich sagen. In Städten wie Kathmandu begegnet man jahrhundertealten Tempeln, lebendigen Märkten und man kann tatsächlich sagen, spirituellen Städten wie dem Budanath. Und trotz seiner Schlichtheit, seiner Einfachheit hat das Land wahnsinnig viel zu bieten. Also eine enorme kulturelle Tiefe, die viele Reisende, aber auch uns, die wir mit diesem Land so besonders verbunden sind, sehr, sehr prägt.
Du warst im Frühjahr, wie eigentlich jedes Jahr, unterwegs in Nepal bei unserem Projekt Gorkha Tea Estate Sundarpani. Wenn ich mir das mal hier auf einer Landkarte anschaue, dann ist das wirklich nur ein Steinwurf entfernt vom großen Nachbarn Darjeeling, der sich ja im Laufe der Jahre wirklich einen Namen gemacht hat. Ist es da leicht hinzukommen? Also wenn ich mir das so anschaue, dann gibt es da eine Straße, die ist so relativ gut ausgebaut. Da müsste ich ja so eine halben, ja maximal eine Dreiviertelstunde von Darjeeling bin ich doch eigentlich da, oder? Ist das so, wie ich mir das vorstelle? Weil ich war noch nie da.
Also mit Blick auf die Karte ist es genau so. Das ist tatsächlich ein Steinwurf oder man kann auch sagen, ein Teebeutel-Weitwurf entfernt. Und es wäre so einfach zu erreichen und zu verbinden, ist es aber nicht. Warum ist dem nicht so? Es sind im Wesentlichen die Inder, die nicht möchten, dass die Grenze oben im Himalaya eben zwischen der nepalesischen Seite Ilam und der indischen Seite Darjeeling geöffnet ist, damit sie tatsächlich verhindern, dass es zu viele Ströme in die eine und andere Richtung gibt. Und das hat verschiedenste Gründe. Da geht es auch um den Tourismus, da geht es aber auch sicherlich um Arbeitskräfte. Es hat diverse Gründe, aber es ist de facto so, dass selbst die Nepalesen nur bedingt dort einreisen können auf diesem Weg. Und wir als Touristen oder auch als Geschäftstüchtige schon mal gar nicht. Keine Chance. Und insofern ist es tatsächlich sehr beschwerlich, wenn man einmal auf der nepalesischen Seite ist, in Indien einzureisen. Es geht also nicht oben über das Gebirge auf dem sehr kurzen Weg, den wir aufgezeigt haben, sondern man muss tatsächlich wieder einmal ganz runter ins Tal fahren. Und auch das ist bei weitem nicht eine halbe Stunde, sondern es sind 2 bis 3 oder auch 4 Stunden. Das kommt ganz darauf an, wie die Verkehrslage ist, wie die Witterung ist und ja, ob es andere unvorhersehbare Dinge gibt während der Reise. Und dann kommt man im Tal an und muss dann über die Grenze Kakavita, wie sie heißt, einreisen. Auch das ist nicht mehr so eben gemacht. Denn auch da werden alle Personalien wieder erst einmal aufgenommen und es ist ein längeres Prozedere, was durchaus weitere Stunden in Anspruch nehmen kann. Und erst dann darf man die Grenze passieren, durchfährt das Tal auf der indischen Seite und muss dann die Himalaya-Straßen, die durchaus beschwerlich und abenteuerlich sein können, wieder sicher hocharbeiten, so würde ich es formulieren, sodass insgesamt ja ein Tag investiert werden muss, um von A nach B zu kommen, sprich von der nepalesischen T-Seite auf die indische T-Seite, sprich nach Darjeeling einreisen zu können.
Wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich in der Nähe von Aachen groß geworden bin und die Eifel ist nicht weit. Und das, was du schilderst, hätte auch in meiner Jugend in der Eifel passieren können. Aber das nur so am Rande. Du reist ja immer wieder nach Ilam in den Tee-Distrikt Nepals. Das kann man auch schon so sagen. Also Ilam ist so der Tee-Hotspot Nepals, weil wir dort seit vielen, vielen Jahren unser sogenanntes Nepal-Projekt betreuen. Wer dazu außerhalb dieses Podcastes sich noch schlau machen möchte, gerne auf unserer Webseite www.teegeschwendner.de im Bereich über uns Nachhaltigkeit Projekte. Dort findet man auch schöne Videos vor Ort. Also wer das auch was für die Augen haben möchte. Thomas Holz hat vor einigen Jahren mal ein Kamerateam dorthin mitgenommen. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Da kriegt man auch ganz lebhafte Eindrücke. Aber erzähl doch mal, wann hat das angefangen, dass du explizit zu unserem Projekt gereist bist? Und wie ist so dein Empfinden?
Es ist nach wie vor ein besonderes Empfinden, um das vorwegzuschicken. Und jede Reise ist wieder neu und jede Reise ist wieder sehr beeindruckend, auch für mich persönlich. Und das nach so vielen Reisen. Die erste Reise in dieses Gebiet unseres heutigen Projekts im Herzen von Ilam habe ich in 2009 machen dürfen. Damals auch gemeinsam mit Thomas Holz und einer Reisegruppe. Ja, tatsächlich aus den Reihen unserer Franchise-Partner. Und ich erwähnte das in unserem ersten Podcast zu Nepal, dass ja diese Reise schon bereits mein Herz erreicht hat und berührt hat, so würde ich sagen. Und insofern hat es mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Viele weitere Reisen sollten folgen. Und es ist ein einzigartiges Projekt entstanden, was sich enorm entwickelt hat in all den Jahren und was sicherlich auch weiterhin viel Potenzial für die Zukunft bietet.
Warum denn ausgerechnet Nepal? Warum dieses Land?
Um es auf den Punkt zu bringen, es sind die Menschen. Es sind die Menschen, die uns fasziniert haben und es auch bis heute tun und mit denen wir zutiefst verbunden sind. Und all das basiert auf einer Freundschaft, und zwar auf einer ganz besonderen Freundschaft zwischen Udaya Chopagain und Thomas Holz, die sich lange, lange kennen, und zwar rund 40 Jahre und seitdem eben ja nicht nur befreundet sind, sondern auch im Herzen verbunden sind, und zwar über den Tee, den wir alle so lieben. Das ist sicherlich der eigentliche Grund, warum wir dieses tolle Projekt in Nepal auf den Weg gebracht haben.
Wie hat Thomas denn eigentlich Udaya kennengelernt?
Ganz konkret über den Tee-Großhandel. Thomas Holz damals als Hamburger Teehändler in der Welt des Tees unterwegs. Ja, wir sprechen im Übrigen von dem Jahr 1984.
1984, ja. Das ist ein Jahr, bevor ich geboren wurde.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, und ich war tatsächlich im zarten Alter von genau einem Jahr. Also, das ist ja, Daniel, ich denke, da kann ich für uns beide sprechen, beeindruckend.
Sehr,
ja,
sehr.
Das kann man dann ja wirklich eins zu eins von sich selbst sozusagen abmachen. Und ganz toll, dass es diesen Startpunkt damals gab. Also.
Ganz kurz zwischen. Also 1984, auch da waren wir weit entfernt von Handys und Google Maps und Übersetzern. Also das war noch eine ganz andere Dimension der Abenteuerlichkeit im Vergleich zu unseren Reisen 2008, 2009.
Ja. Wir waren auch noch relativ weit entfernt davon, überhaupt über E-Mail korrespondieren zu können. Auch das Telefonieren war nur bedingt möglich und nur sehr gezielt möglich über das Festnetz zu ganz bestimmten Zeiten. Und ansonsten hat man im Wesentlichen über Fax kommunizieren können und Geschäfte, verbindlich vereinbaren können. Also das ist ja aus heutiger Zeit gar nicht mehr vorstellbar, so zu agieren, aber es war möglich. Und dass die beiden in diesen jungen Jahren Freundschaft geschlossen haben, ist sicherlich ganz besonders und ist tatsächlich dem Tee zu verdanken. Udaya Chappagain selbst hat nämlich ebenfalls in Ilam, in der Ilam Tea Factory, wie sie damals hieß, begonnen, Tee wirklich professionell zu verarbeiten und auf ein solches Niveau zu bringen, dass er auch exportfähig ist für den europäischen und ganz gezielt für den deutschen Markt. Denn das war die Verabredung zwischen Udaya und unserem Thomas Holz. Und so haben sie es tatsächlich auch in die Tat umgesetzt. Und es gibt da ein ganz besonderes Foto, auf dem Thomas Holz auch die Schablone, mit der dann die entsprechenden Holzteekisten markiert wurden, hochhält. Und diese Schablonen kann man dann ablesen, dass es das Jahr 1984 war. Und in diesem Jahr wurde dann tatsächlich der erste Container mit Nepal-Tee, und das war First und Second Flush, denn man hat erstmal die Mengen zusammenbringen müssen aus beiden Ernteperioden, um einen Container zu füllen. Also Thomas Holz und Udaya Chappagain haben dafür gesorgt, dass der erste Container Nepal-Tee den deutschen Markt damals erreicht hat.
Also so lange kennen die beiden sich schon, das merkt man ihnen auch an. Also wenn Thomas und Udaya irgendwo zusammensitzen, da merkt man, da ist eine jahrzehntealte Freundschaft. Das ist wirklich Wahnsinn. An dieser Stelle nochmal ein kurzer Fun-Fact. Thomas und Udaya kennen sich länger als Thomas Holz seine eigene Frau. Aber das nur am Rande. Also so verbindet Tee, das finde ich Wahnsinn, das ist unglaublich. Ich habe ihn ja auch schon viele, viele Male getroffen und kennenlernen dürfen. Ein Mann mit hervorragend entzückendem, trockenen britischen Humor. Ganz, ganz großartig. Und auch seine Tochter war hier schon. Weißt du noch, welches Jahr das war? Ich kann mich nicht dran erinnern. Das muss also so um die 10 Jahre muss das ja sein.
Da muss ich auch scharf nachdenken, aber ich würde auch sagen, es ist ungefähr 10 Jahre her. Ich würde sagen, 2015, 2016, das haut hin. Und auch da ist es so, dass die zweite Generation Fuß fasst. Und das hat damals begonnen mit Udayas Tochter Urusha, aber es gibt eine zweite Tochter, Upama, die ich jetzt bei meiner letzten Reise auch noch mal etwas besser kennenlernen durfte, die ebenfalls mit Verantwortung übernimmt. Und insofern ist die zweite Generation auch dort aufgestellt, was uns natürlich auch sehr erfreut, was wichtig ist, auch für das Fortbestehen des Projekts, ganz abgesehen von unserem Commitment, was zweifelsohne besteht.
Aber das war sehr schön. Ich erinnere mich noch sehr, sehr genau. Urusha war einige Wochen hier in Meckenheim und hat bei uns quasi eine Art internationales Praktikum gemacht. Also sie wurde dann von ihrem Vater hierher geschickt, um ein bisschen den deutschen Teehandel kennenzulernen. Das war sehr schön. Wir haben sie dann in Bonn untergebracht und haben ihr dann ein bisschen in unserer Freizeit dann das Rheinland näher gebracht. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich hoffe, sie erinnert sich auch gerne so freudig daran. Also es war.
Das tut sie tatsächlich. Ich habe mit ihr nochmal darüber gesprochen, als ich jetzt vor Ort war. Und sie denkt gerne daran zurück. Es war damals für sie enorm aufregend, weil sie noch nie eine so weite Reise unternommen hatte und natürlich auch aus ihrer Perspektive in eine ganz neue Kultur eingetaucht ist, in einen ganz neuen Lebensablauf. Und ich erinnere es auch noch gut, wie ja wie aufgeregt sie war, aber auch wie aufgeschlossen sie war, sowohl als auch. Und ich glaube, das war für sie auch ganz wertvoll und prägend, diese Reise und dieses Praktikum ja absolviert zu haben, so würde ich es formulieren. Und das verbindet natürlich auch uns wiederum mit ihr, aber auch gemeinsam in unserem Vorhaben und in unseren Bemühungen, dieses, ja, ich sag's jetzt noch einmal, dieses besondere, einzigartige Projekt in die Zukunft zu steuern.
Rekapitulier mal, ich weiß gar nicht, ob du damals schon involviert warst, aber wie hat das angefangen mit dem Nepal-Projekt? Was war so die Idee, in welchen Jahren bewegen wir uns da und wie hat das Ganze langsam Fahrt aufgenommen?
Ich sag mal so, der Ursprung dessen liegt sicherlich noch weiter zurück. Wir haben ja darüber gesprochen, dass 1984 der erste Tee aus Nepal importiert wurde. Die Projektidee ist später entstanden, aber auch viele Jahre, bevor wir das Projekt tatsächlich realisieren konnten. Denn früh stand fest, es sind dort so viele Teebauern beheimatet, die alle ihre eigene kleine Parzelle bewirtschaften, die ja sehr naturverbunden sind, die tolle Arbeit leisten, aber letztlich alle nicht gezielt arbeiten können, weil sie nicht den einen Abnehmer haben, ja, die eine Teefabrik haben, die das, was angebaut wird, auch adäquat verarbeiten kann und vermarkten kann. Also riesiges Potenzial, was damals vollkommen verpuffte. Und insofern würde ich sagen, ist genau das ist der Grund für das Projekt, dass man dieses Potenzial erkannt hat. Und da verweise ich noch einmal an Thomas Holz und Udaya Chappagain, die damals auch ja das Land bereist haben und sehr genau geschaut haben, welche Gebiete sich am besten eignen können für ein Projekt und auch für den Bioanbau, den es damals, ja, ich sag mal so, nur sehr, sehr eingeschränkt gab. Insgesamt nicht nur in Nepal, sondern auch in der Welt des Tees. Damals war Bioanbau nichts, was marktüblich war. Und insofern hat sich daraus Wertvolles entwickelt. Und als die beiden dieses Sourcing betrieben haben, um es mal so zu formulieren, ja, sind sie eben auf dieses ganz besondere Land in Ilam gestoßen und dort haben...
So, da muss ich jetzt einmal dazwischen grätschen, Jona. Dieser Grenzübergang, ist das der, also ich kann mich an so ein Foto erinnern von Thomas Holz, wo so ein riesiges Lederbuch auf so einem alten Schreibtisch stand. Das ist dieser Grenzübergang, okay.
Das ist der Grenzübergang Kakavita, ganz genau richtig, der also Nepal mit Indien verbindet. Und man erwartet es gar nicht, denn es ist sehr ursprünglich dort. Es ist ein kleines Häuschen mitten in der Pampa. Und besagtes großes, massives Buch dient dazu, jeden Grenzübergang, egal ob es Inder, Nepalesen oder auch Touristen sind, zu dokumentieren. Und das natürlich handschriftlich und sehr, sehr langatmig. Alle Details des Reisepasses werden aufgenommen. Insofern, wenn man als Gruppe reist, ist das tatsächlich sehr zeitaufwendig, aber selbst wenn man alleine reist, so wie ich es jetzt getan habe, dann ja, wird das mindestens eine, eher 2 Stunden in Anspruch nehmen.
Aber das heißt, jeder Besuch in Nepal ist auch immer von der Anreise her ist immer sehr beschwerlich. Also ich stelle mir dann natürlich auch vor, der Tee muss ja auch so einen Weg dann wieder rausfinden. Ne? Das ist ja nicht einfach mal ne, zum Frankfurter Flughafen und ab dafür, sondern das sind ja auch Wege und Beschwerlichkeiten da vor Ort.
Unbedingt. Also jetzt haben wir ja gerade über die Wege gesprochen, die man selbst macht, wenn man von A nach B kommen möchte und von dem einen ins andere Land und Anbaugebiet reisen möchte. Das ist bereits aufwendig und beschwerlich. Aber der Weg des Tees ist nochmal ein ganz anderer. Und das ist ja fast ausschließlich der Seeweg. Heißt aber für den Tee aus Nepal, dass er erstmal tatsächlich sich auf den Weg macht, Indien zu erreichen, in dem Fall Kalkutta oder Kolkata, wie die Inder sagen. Und von dort wird er tatsächlich dann über den Seeweg in Containern verschifft und tritt dann seine mehrwöchige Reise, das sind mindestens 8 Wochen, an, um dann in unserem Heimathafen Rotterdam eintreffen zu können. Aber da sind wir jetzt natürlich schon auf den ganz, ganz wesentlichen Wegstrecken, die der Tee macht. Das Beschwerliche ist tatsächlich der Himalaya selbst. Das ist tatsächlich abenteuerlich, denn es ist für einen selbst, wenn man auf schlankem Fuß diese Wege macht, noch darstellbar, aber auch schon spannend, auch wenn man das schon einige Mal erlebt hat. Für die Ware selbst ist das nochmal ein ganz anderer Schnack, würde der Norddeutsche sagen. Denn in ja, kleinen Lasten-LKWs wird der Tee dann den Himalaya wieder heruntergeschickt und macht sich dann auf den Weg. Und allein diese serpentinartigen Wege, denn wir können nicht von Straßen sprechen, sind beeindruckend. Man erlebt viel, man sieht viele, viele Tiere. Es gibt immer wieder auch Beschwerlichkeiten, weil mal wieder ein kleiner Steinrutsch auf der Straße liegt und alles steht. Oder aber vielleicht auch mal noch im Tal eine Kuh die Straße kreuzt, die, wie wir ja wissen, heiligen Status hat und insofern wird dort geduldig gewartet, bis sie dann den Weg passiert hat. Also es gibt immer wieder neue Vorzeichen und es kann 3 Stunden dauern, eine einfache Strecke hoch in die Anbaugebiete zu machen. Es kann aber auch mal 5 Stunden dauern. Das ist tatsächlich nicht vorherzusehen und insofern immer wieder spannend, aber auch schön, diesen Weg zu machen.
Lass uns mal zurückgehen zum Projekt, denn darüber wollen wir heute ausführlich sprechen. Ich bin erst hier eingestiegen, da war das Nepal-Projekt, so wie wir es eigentlich immer schon gerne genannt haben, schon im vollen Gange. Aber was war die Ursprungsidee dahinter? Also was hat Thomas damals gebracht zu sagen, wir müssen hier was tun?
Die Menschen selbst. Und die Menschen in Nepal sind tatsächlich ganz besonders. Sie sind sehr herzlich und sie sind sehr aufgeschlossen und sie sind enorm fleißig und sehr naturverbunden. Das hat Thomas, das hat aber natürlich auch Udaya erkannt und das haben die beiden tatsächlich als eigentliche Idee genommen, als Hauptinitiator des Projekts. Denn es ist so, dass der Teeanbau in Nepal deutlich anders organisiert ist, als wir es beispielsweise aus Darjeeling oder vielen anderen Ursprungsländern kennen. Es ist so, dass in Nepal die Teebauern eigene kleine Ländereien haben, Parzellen haben, die sie bewirtschaften. Und dort wird Tee angebaut, dort wird aber auch Obst und Gemüse angebaut, mit denen sie sich selbst versorgen, mit denen sie aber tatsächlich auch die Wochenmärkte beliefern können. Und insofern ist das sehr, sehr schön und bietet enormes Potenzial. Es ist aber tatsächlich organisatorisch sehr anspruchsvoll. Denn man stellte sich vor, hunderte Teebauern, die alle ihren eigenen Teeanbau haben, die alle kleine Mengen ernten. All das muss ja zusammengeführt werden und organisiert werden. Und dieses große Potenzial haben die beiden erkannt und insofern sich Nepal verschrieben und damit ist tatsächlich diese Projektidee entstanden, aber noch lange nicht umgesetzt worden, denn das war tatsächlich sehr viel Vorarbeit, die zu leisten war. Aber das Ganze hat gefruchtet und ist weiterhin eine ganz faszinierende Entwicklung.
Also wir müssen mal so ein bisschen für alle Zuhörenden, die neu in der Teeverarbeitung sind, ein bisschen ausholen. Wenn Tee gepflückt wird und nachher verarbeitet wird, egal ob daraus schwarzer Tee oder grüner Tee oder weißer oder Oolong-Tee wird, man braucht natürlich eine gewisse Menge an Maschinen. Also man kann das auch alles per Hand machen, das ist halt super aufwendig und auch sehr inkonsistent, das muss man ja auch sagen. Also wenn ich Tee per Hand rolle, dann ist quasi jeder Rollvorgang einzigartig. Und das stellt solche Kleinbauern natürlich vor große Herausforderungen, denn diese Maschinen sind natürlich nicht gerade klein und auch nicht gerade günstig. Und so eine Projektidee kann natürlich dann funktionieren, wenn wir mehrere Kleinbauern zusammenschließen, die sich in einer Kooperative organisieren zum Beispiel, sodass man dann gemeinschaftlich solche Maschinen, also eine Tee-Factory, auch nutzen kann. Weil ne, für eine Familie alleine oder auch für 2 oder 3 wäre es einfach utopisch teuer, eine eigene Teefabrik aufzubauen. Und ich glaube, das war mit einer so dieser Hauptgründe, warum Nepal so lange einfach nicht auf dem Teeradar war.
Ja, das ist genau der Punkt. Da habe ich von Organisation gesprochen, ne? Dass man genau das zusammenbringt, was bis dahin noch jeder einzelne Teebauer für sich bewirtschaftet hat. Also jeder Teebauer hat seine Ernten eingefahren und hat sie dann tatsächlich an große Fabriken viel zu günstig verkaufen müssen, weil es keine andere Abnahmemöglichkeit gab. Und genau das haben wir verändert, indem wir ganz zentral in diesem Gebiet eine Teefabrik aufgebaut haben und dort die Verarbeitung standardisiert haben. Und zwar auf professionellem Niveau, mit allen Verarbeitungsschritten, die dazugehören und das wirklich zeitgemäß und so, dass es all das, was schon in Nepal existierte, bei weitem übertroffen hat. Und das hat geholfen, denn die Teebauern konnten dann ihre frischen Ernten seither an die Fabrik liefern und haben dafür ganz andere, nämlich viel, viel höhere Preise erhalten und damit maßgeblich zu ihrer Lebensgrundlage beisteuern können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der bis heute anhält. Also die Teebauern haben damit ganz verbindliche Abnehmer, nämlich Gorkha Tea Estate, wie die Fabrik heißt. Und wir als Projektpartner, als ganz, ganz vertrauter Geschäftspartner, die wir alle Blatttees, die entstehen, abnehmen. Und diese Verlässlichkeit, diese Stabilität, die ist ganz maßgeblich. In jeder Hinsicht, in der Abnahme des Tees, in der Verarbeitung. Insofern braucht es auch einen entsprechend gut ausgebildeten Teamaker. Der wird auch Manager genannt, einer Teefabrik. Und das ist in dem Fall Budibai Rai, wie er heißt, der selbst schon Erfahrungen mitbrachte damals und der exzellente Arbeit leistet und die Tees wirklich großartig verarbeitet und, was ist gesagt, Daniel, der daraus tatsächlich eine Konsistenz erstellt, also ein stabiles Ergebnis aus den vielen kleinen Mengen, die von den Teebauern aus den Kooperativen kommen, auf ein sehr hohes Niveau bringt. Und das ist tatsächlich der ganz zentrale Mehrwert, der sich daraus ergibt. Aber es gab natürlich weitere Initiativen, denn damals zu Projektbeginn war all das noch sehr ursprünglich und vor allen Dingen im konventionellen Anbau, also im ganz herkömmlichen, üblichen Anbau. Das heißt nicht, dass dort Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kamen. Das war überhaupt nicht der Fall, denn die waren auch kaum existent in Nepal. Da sind es auch weiterhin nur sehr bedingt. Aber es gab noch keinen zertifizierten Bioanbau. Und das sollte ein weiterer wichtiger Aspekt unseres Projekts werden.
Also wir haben ja auch unserem geschätzten Teammaker Budibai, war er eigentlich mal in Deutschland, hat er uns mal besucht, das weiß ich gar nicht mehr. Wir hatten ja mal eine Teebauern-Delegation auf einer unserer Teebörsen vor einigen Jahren. War er mit dabei?
Das weiß ich. Also er war nicht dabei, nee. Und soweit ich weiß, war er auch noch nicht in Deutschland. Und das ist längst überfällig, könnte man sagen, denn er ist auch eine sehr, sehr beständige Größe und ganz zentraler Faktor unseres Projekts, denn die Ernten können noch so gut ausfallen. Es ist entscheidend, wie der Tee weiterverarbeitet wird. Und das macht er mit hoher Verlässlichkeit und ganz viel Expertise und stellt genau die Type an Tees her, die alle Zuhörenden wünschen. Alle Teegenießer, die Frische aus dem Himalaya so schätzen.
Jona, worauf ich noch hinaus wollte, ist, sagt dir die Nummer 2648 etwas, ein Edmunds-Tee, den wir immer mal wieder haben?
Budibals Best.
Natürlich, Budibals Best.
genau. Wollte ich auch tatsächlich gerade was zu sagen, weil du so schön gefragt hast, ob er schon mal hier war.
Genau.
Und die Kooperativen, sprich die Teebauern, haben jetzt auch nochmal den ausdrücklichen Wunsch geäußert, nochmal nach Deutschland reisen zu dürfen. Ist natürlich ein bisschen schwierig bei so vielen, ne, die das gerne machen würden.
Wie viele Familien sind das? 350, ne? Das heißt, Budibals Best war, ich glaube, das war Thomas Idee, da hat er mal, also er ist ja sehr umtriebig, also immer, jedes Jahr, wenn die Saison begonnen hat, dann kriegen wir auch immer wieder Muster von Spezialitäten, wo er einfach sich ausprobiert, wo er neugierig rangeht und sagt, ich mach mal was anderes, und eines dieser Ergebnisse war Budibals Best, und wir wussten nicht, wie wir diesen Tee nennen sollen. Und weil Thomas, glaube ich, so begeistert war von seinem Engagement, hat er gesagt, wir nennen ihn jetzt nach dem Teamaker, der ihn gemacht hat, und zwar Budibals Best. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass er sogar eine Dose mit nach Nepal genommen hat, die seither in der Factory steht, mit großem Stolz.
Ja, ist ganz richtig. Ich habe das dann einige Jahre später nochmal wiederholt, denn Budibals Best war nicht nur einmal in unserem Edmunds Spezialitäten-Sortiment, sondern wiederholt, weil es eben eine so besondere Frühjahrsernte ist, die man tatsächlich, ich finde, genau richtig, goldrichtig, Budibals Best nennt. Denn es ist ein Tee mit einzigartigem Charakter. Es ist auch die Frühjahrsernte, wie schon gesagt, aber es ist eine Ernte aus einer ganz bestimmten Sektion und er ist ganz besonders verarbeitet. Er hat also ein deutlich größeres Blatt und hat eine wirklich ganz faszinierende florale Note, lieblich. Erinnert schon fast ganz dezent an Maiglöckchen und ist hauchzart in der Tasse. Also das ist tatsächlich ein Hochgenuss.
Wenn ich mich recht erinnere, war, glaube ich, der offizielle Startschuss 2004 für das Nepal-Projekt. Also so um diesen Dreh muss das gewesen sein. Und damals, wir waren ja nicht der einzige Projektpartner, sondern es gab ja neben uns auch noch damals die GTZ, die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Die heißt heute anders, wird gerne verwechselt. Die heißt heute GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Hat zwei Standorte, einmal in Eschborn, einmal hier bei uns direkt um die Ecke in Bonn. Und die waren auch Teil dieses Projektes. Das heißt, wir haben das nicht alleine gestemmt, das wäre auch viel zu groß gewesen, sondern wir haben uns da sozusagen Entwicklungshilfe mit ins Boot geholt. Erinnerst du dich daran?
Da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran, denn ja, wir haben uns da durchaus Entwicklungshilfe hinzugezogen, aber es war ein langer Weg, diese Entwicklungshilfe auch tatsächlich umsetzen zu können, erreichen zu können. Also es ist ja so, dass man sich für ein solches Projekt als Projektpartner, der wir ja durchaus damals auch waren und bis heute sind, bewerben muss. Und das ist umfangreich. Das ist, man könnte auch sagen, anteilig sehr bürokratisch und enorme Fleißarbeit. Die hat sich aber voll ausgezahlt. Es war ganz wichtig, dass wir auch die, ja, wie du sagst, damalige GTZ, heutige GIZ an Bord hatten und damit natürlich auch in Summe, ja, ich sag mal so, eine Investition zusammenkam, die wirklich etwas bewegen konnte und die den Aufgalopp machen konnte zu dem, was dann angewachsen ist, nämlich, wie wir es gesagt haben, die Entstehung einer Fabrik und tatsächlich die Einführung des biologischen Anbaus. Und beides ist nichts, was von heute auf morgen entstehen kann, sondern beide Zielsetzungen haben mehrere Jahre in Anspruch genommen in der Umsetzung. Und ja, da gab es Höhen und Tiefen und gab es auch immer wieder Rückschläge, aber letztlich gab es immer einen ganz, ganz festen Glauben, ja, eine Überzeugung, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Und das ist dann auch geglückt. Aber ja, es gehört dazu beispielsweise auch die umfangreiche Ausbildung der vielen Teebauern, wie sie tatsächlich von ihrem herkömmlichen konventionellen Anbau den Bioanbau betreiben können.
Ein wichtiges Element dabei ist lustigerweise sehr zur Freude meiner Frau, nämlich ihr Lieblingstier. Und ich weiß noch, ich kann dieses Bild noch so erinnern, das Thomas mitgebracht hat. Eine nepalesische Kuh auf der Ladefläche eines Pickup-Trucks. Nämlich die Kuh war Teil dieses dieser Umstellung auf biologischen Anbau. Magst du kurz erläutern, warum ausgerechnet Kühe in den Himalaya gebracht werden?
Ja, das klingt ja erstmal irritierend. Warum ausgerechnet Kühe, die man sich jetzt nicht unbedingt im Himalaya-Hochgebirge vorstellt. Aber tatsächlich ist die Kuh...
Sind das dann die Hochlandrinder?
Möglicherweise, ja. Wobei, wenn ich sie so recht betrachte, wirken sie doch wie ganz herkömmliche Kühe, die auch wir aus unserer Landwirtschaft kennen. Sie sind vielleicht ein bisschen schlanker, aber es geht ihnen da oben ganz prächtig, denn es wächst dort ja so viel und natürlich auch ausreichend grün Zeug, was die Kühe ja zu sich nehmen können. Und insofern liefern sie unter anderem ganz hervorragende Milch, was den Bauern hilft natürlich in der, naja, ich sag mal so, in der Eigenversorgung, aber beispielsweise auch in der Herstellung von Käse, in der Herstellung von anderen wertvollen Lebensmitteln. Das ist aber auch nur die eine Seite, denn die andere Seite ist, dass die Kuh ja natürlich auch produktiv ist in jeder Hinsicht, um es mal so zu formulieren, und dadurch ein ganz wertvoller Stoff entsteht, den wir auch Dünger nennen, und zwar ein ganz natürlicher Dünger. Und der wiederum ist enorm wichtig für den biologischen Anbau, sprich für unsere Teepflanzen. Es gibt aber einen weiteren Mehrwert, und das ist die Energieversorgung der Teebauern. Denn auch dafür ist eine gewisse Ausscheidung der Kühe sehr wichtig, aus der tatsächlich Gas entstehen kann, nämlich mit sogenannten Biogasanlagen, die wir in der damaligen Anfangszeit des Projekts ebenfalls ins Leben gerufen haben und die dann ein weiterer zentraler Baustein werden sollten. Also Biogasanlagen, die sozusagen versorgt werden mit dem Urin der Kühe und die dann wiederum die Bauern mit nachhaltiger Energie versorgt haben, die nicht mehr aus Holzfeuer entstehen musste. Also tatsächlich auch noch zu der Gesundheit beigetragen hat. Also letztendlich ein Mehrwert in vielerlei Hinsicht und ein wichtiger Baustein des Projekts.
Und der große Vorteil ist ja, dass Kühe in Nepal größtenteils heilig sind und deswegen fasst die Kuh ja auch keiner an. Also auf die Idee, diese Kuh dann einfach mal zu schlachten und zu verspeisen, kommt ja auch keiner. Also richtig clever.
Fand ich sehr schön. Im Gegenteil, genau. Ja, im Gegenteil, die Kühe werden wirklich gehegt und gepflegt und es mangelt ihnen an nichts. Und das wiederum zahlt die Kuh entsprechend zurück und so profitieren alle. Also das ist wirklich richtig schön und macht Freude, das mit anzuschauen, denn es ist wirklich hilfreich.
Aber die knabbern jetzt nicht den First Flush weg oder sowas und bleiben dann 3 Tage wach.
Schönes Bild, was aber in der Realität nicht stattfindet, denn die Kühe mögen erfreulicherweise den Tee nicht. Also da bleiben sie fern und sie sind ja, das wiederum hilft, recht bequem. Insofern, wenn sie einmal ihren Platz gefunden haben, dann harren sie doch ganz gerne aus.
Es gibt eine Anekdote, die ich jetzt an dieser Stelle gerne erzählen möchte, weil sie auch noch auf einen anderen Tee oder sogar 2 andere Tees in unserem Sortiment einspielt. Nämlich du hast eben von der GIZ gesprochen. Die GIZ ist eine der größten deutschen Entwicklungshilfeorganisationen, die heute, glaube ich, privat ist, früher mal teilstaatlich, die aber öffentliche Gelder verwaltet, um eben Entwicklungshilfe in anderen Ländern voranzutreiben. Und irgendwann im Laufe des Jahres 2014 muss es gewesen sein, also kurz nachdem sich Myanmar der Welt wieder geöffnet hat, nach 70 Jahren Diktatur, kam die GIZ auf uns zu und sagte, hey, wir kennen euch, ihr habt damals in Nepal so ein hübsches Teeprojekt gemacht, habt ihr nicht Lust, mit uns mal nach Myanmar zu reisen und dort sowas Ähnliches zu machen? Und ich weiß noch genau, Thomas stand in meinem Büro und sagte, ich war noch nie, du auch nicht, flieg da mal hin. Dann habe ich meine Koffer gepackt. Ich habe mich wirklich null vorbereitet. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Das war auch gut so, denn so bin ich da mit sehr, sehr offenem Geist langgegangen. Und dann haben wir dort angefangen, mit der GIZ unser Myanmar-Projekt zu starten. Und Grundlage dieses Myanmar-Projektes, was sehr ähnlich aufgebaut ist wie Nepal, wir haben auch sehr viele Kleinbauern, sehr viele Dörfer, mit einem großen Unterschied, es gibt nicht eine große Factory, sondern es gibt 6 kleine. Ja, weil das einfach von der Topografie anders gestaltet ist. Also die Wege sind nochmal beschwerlicher, also was hoch und runter angeht. Und deswegen haben wir eher das Modell genommen, wir machen eher kleinere Factories, aber dann örtlich mehr verteilt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der Grund, warum die GIZ uns das in Myanmar übrigens angeboten hat, war, weil unser Sundarpani-Projekt eines der erfolgreichsten Projekte in der gesamten Geschichte der GIZ war. Wusstest du das eigentlich?
Das wusste ich so konkret nicht. Ich habe das mal Leuten hören, dass man sehr begeistert ist von der Entwicklung insgesamt. Das ist aber tatsächlich das erfolgreichste oder das miterfolgreichste Projekt der GIZ ist, was wir ins Leben rufen durften und was wir auch heute weiterentwickeln. Das ist mir neu und das erfreut mich natürlich umso mehr, denn es ist ganz, ganz besonders und einzigartig. Aber es ist eben auch wichtig, dass wir immer wieder die Zukunft betrachten und nicht nur stolz auf das sind, was wir erreicht haben, sondern es ist auch dort so, bei den vielen Teebauernfamilien, dass die nächste Generation motiviert werden muss, auch diese Arbeit fortzusetzen, auch die Perspektive in der Landwirtschaft sieht. Und dafür braucht es natürlich Verlässlichkeit, dafür braucht es klare Zielsetzungen und auch dafür war meine letzte Reise im Frühjahr des Jahres sehr, sehr wichtig, denn wir sind im direkten Austausch mit den Kooperativen und damit mit den Bauernfamilien, mit den Teebauern.
So, und das Projekt geht jetzt so schon knapp 20 Jahre. Und das Schöne, was wir auch immer wieder in Gesprächen feststellen, wir haben aber weiterhin geplant, auch das weiter zu unterstützen. Also wir enden jetzt nicht einfach nach ein paar Jahren, sondern wir denken da eher langfristig.
Ja, genau. Und jetzt ist es ja so, dass das Projekt aktiv seit über 15 Jahren besteht. In der Gründung ist es ja noch älter, in Anführungszeichen. Aber wir werden das auf jeden Fall in die Zukunft lenken und wir haben wirklich konkrete Ziele auch formuliert. Und zwar möchten wir natürlich das, was wir etabliert haben, unbedingt fortsetzen. Wir möchten es aber auch ergänzen. Und dazu gehören beispielsweise auch wertvolle Zutaten, die ebenfalls nicht nur in der Region, sondern ganz konkret bei den Kleinbauern mit angebaut werden. Ich denke da an Ingwer, ich denke da aber auch an Kardamom. Also ich denke da an verschiedenste Zutaten, die wichtig sind, auch tatsächlich in den Mischungen anderer Tees, aber auch ganz konkret in der Umsetzung von unserem Projekt Tees der Zukunft.
Wir haben, glaube ich, in dem einen oder anderen Podcast schon mal erwähnt, dass Ende diesen Jahres Thomas Holz in seinen wirklich sehr wohlverdienten Ruhestand geht. Jona, wohin geht seine allerletzte Teereise?
Tja, wen würde es überraschen? Tatsächlich nach Nepal. Und er nimmt auch Franchise-Partner aus unseren Reihen mit. Aber abgesehen davon, das ist im Übrigen auch ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, dass auch unsere Verantwortlichen aus den Fachgeschäften immer wieder in die Teeursprünge reisen dürfen, denn sie transportieren damit natürlich ganz, ganz viel Wissen, aber auch wertvolle Eindrücke, die sie dann wiederum mit all ihren Kunden teilen können, also auch mit unseren Zuhörern, also ganz, ganz toll. Ist es für Thomas natürlich eine absolute Herzensangelegenheit, seine letzte offizielle Teereise nach Nepal zu unternehmen. Und insofern laufen da jetzt schon die Vorbereitungen, auch wenn es ja noch ein paar Monate hin sind. Es wird nämlich im Herbst stattfinden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum im Herbst? Da wird doch gar nicht mehr so viel Tee verarbeitet. Zum einen doch, auch im Herbst wird noch jede Menge Tee geerntet und verarbeitet. Es ist wieder eine andere Machart. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass es gerade im Herbst ganz besonders schön ist, die Region im Himalaya zu bereisen, denn in aller Regel hat man dort etwas andere Witterungsbedingungen, es ist etwas kälter und damit auch klarer und man hat damit häufig den Blick auf die, ja, auf die Größen des Himalaya, so würde ich mal sagen. Und das ist natürlich ein weiteres Naturschauspiel. Und ja, insofern gibt es mehrere Beweggründe, aber natürlich insbesondere Thomas, ganz besondere Verbindung und Herzensangelegenheit zu Nepal.
Jetzt haben wir in Folge 25 schon ganz ausführlich über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Darjeeling-Tee und Nepal-Tee gesprochen. Jetzt sind wir alle bei Teegeschwender schon so ein bisschen, voreingenommen, was Nepal angeht, würde ich mal sagen. Aber glaubst du, dass wir einen eingefleischten Darjeeling-Trinker auch von Nepal-Tee überzeugen können?
Ich bin fest davon überzeugt, dass uns das gelingt. Und zwar nicht nur, weil wir so positiv geprägt sind von Nepal, sondern weil wir ja seit vielen Jahren die Qualitätsentwicklung beobachten dürfen, die Nepal nimmt. Und die ist tatsächlich großartig. Insbesondere was unser Projekt betrifft, sprich alle Tees, die aus unserem Projekt stammen. Das sind ja nicht nur einzelne Sorten, das sind ja direkt mehrere. Und das ist auch nicht immer direkt sichtbar im Sortiment. Aber es sind eben nicht nur Frühjahrsernten, es sind auch Sommerernten, es sind Spezialitäten. Das ist also eine ganze Vielfalt an Tees, die dort entsteht, die sich faszinierend entwickelt haben und die nicht nur mithalten können mit den Größen aus Darjeeling. Und es braucht vielleicht eine gewisse Zeit und es braucht auch unsererseits Geduld. Aber ich bin ganz sicher, dass wir auch die eingefleischten und überzeugten Teegenießer Darjeelings früher oder später überzeugen können mit den tollen Qualitäten aus Nepal.
Jona, zum Abschluss eine Frage. Was können denn die Teetrinkerinnen und Teetrinker hier bei uns zu Hause in Deutschland tun, um den Menschen in Nepal, also um die Leute, um die Teebauern zu unterstützen?
Also der einfachste und direkte Weg ist tatsächlich, die Tees unseres Projekts zu genießen. Allen voran die Aktion Nepal, die dauerhaft verfügbar ist in 250 Gramm und im Kilo. Aber es gibt weitere Sorten wie den Sundarpani First Flush mit Artikelnummer 303 oder auch den Sundarpani First Flush Flugtee. Es gibt die Sommerernte für alle diejenigen, die etwas mehr Ausdruck, etwas mehr Körper, etwas mehr Nussigkeit in der Tasse wünschen, gibt es den Nepal Second Flush Ilam Valley mit der 365. Und es gibt auch wunderbare Grüntees aus Nepal. Also es ist im Grunde genommen fast für alle etwas dabei. Und wichtig ist tatsächlich, den Tee aus Nepal zu genießen und zu konsumieren. Damit hilft man unserem Projekt und damit auch den Teebauern sehr direkt.
Wer gerne abseits dieses Podcasts auch noch ein paar Bewegtbilder aus Nepal genießen möchte, der an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Webseite teegeschwendner.de. Dort über uns Nachhaltigkeit Projekte findet man eine ganz tolle Seite, die aufbereitet wurde, auch mit Videomaterial aus Nepal. Thomas war vor einigen Jahren mit einem Filmteam in Nepal unter Darjeeling und hat dort sehr, sehr schöne Aufnahmen gemacht. Natürlich finden sich diese Videos auch auf unserem YouTube-Kanal von Teegeschwendner. Auch den kann übrigens abonnieren, genau wie unseren Podcast. Jona, wir haben erneut wieder hier, glaube ich, eine Stunde gesprochen und noch nicht mal ansatzweise mehr über Nepal erfahren. Es ist ein unfassbar schönes Land, das nicht nur reich an Naturschätzen, reich an leckeren Tee, sondern vor allen Dingen reich an herzlichen Menschen ist. Ich blicke gerade jetzt aktuell auf dieses schöne Foto auf unserer Webseite zum Thema Projekte. Da steht Thomas Holz umringt von 5 nepalesischen Teebäuerinnen und er überragt sie mit fast 2 Kopfgrößen. Das ist ein herrliches Foto und alle lachen darauf. Das finde ich ganz toll. Das fasst eigentlich unser Nepal-Projekt sehr, sehr schön zusammen, wie ich finde.
Absolut. Nämlich die Verbundenheit und die Freude, aber auch die Leidenschaft. All das kommt zusammen und die Strahlkraft. Die Strahlkraft dessen, was dort geschieht, das drückt dieses Bild aus. Und das ist auch genau das, was mir jetzt auf meiner jüngsten Reise wieder begegnet ist. Und das ist schlicht und ergreifend ja, besonders. Und das beflügelt mich auch persönlich. Und diese Eindrücke durfte ich ja auch in ja sowohl Fotos als auch in Bewegbildern mitbringen. Und insofern gibt es da auch frische Eindrücke, die auf all unseren Kanälen dann zu finden sind. Da wünsche ich auch ganz viel Freude mit. Und ja, du sagst es, also jetzt haben wir wieder eine Stunde gesprochen. Es hat sich nach 10 Minuten angefühlt. Ich glaube, wir könnten weitere Stunden allein über Nepal sprechen, denn es ist tatsächlich ein unglaublich faszinierendes und sympathisches Land. Mit noch sympathischeren Menschen.
Das wusste ich gar nicht.
11 Jahre ist es jetzt her, dass Nepal von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass nahezu alle Fachgeschäfte aus der Tegeschwendner-Gruppe Spenden gesammelt haben. Also es gab unheimlich viele Kundinnen und Kunden, die auch im Laden gespendet haben für Nepal. Es kam eine extrem große Summe zusammen. Wir von der Zentrale haben die nochmal verdoppelt. Das Geld wurde dankend angenommen. Wie ist denn die Lage heute? Was hat sich denn nach diesem schweren Erdbeben getan?
Also erfreulicherweise viel, und zwar in die richtige Richtung. Es ist so, dass all das, was damals, sag mal so, beeinträchtigt wurde oder sogar ganz zerstört wurde, wieder aufgebaut werden konnte. Und das war eine enorme Kraftanstrengung, die natürlich auch nicht ohne Unterstützung umgesetzt werden konnte. Dazu haben wir einen kleinen Beitrag geleistet. Und mit wir meine ich selbstverständlich auch all unsere Kunden, die mitgespendet haben, abgesehen von unseren eigenen Geschäftspartnern und Fachgeschäften und uns als Unternehmen. Also diesen Beitrag haben wir von Herzen gerne natürlich geleistet, aber das wäre auch nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung von vielen anderen Ländern. Und insofern gab es da eine ganz, ganz große Unterstützung und einen ganz großen Zusammenhalt. Das ist erfreulich, denn dieses kleine Land braucht diese Unterstützung in diesen Krisenzeiten auch. Und das war sicherlich eine der größten Krisen, die dieses Land zu verarbeiten hatte. Das ist erfreulicherweise geglückt und ich würde sagen, die Nepalesen sind umso stärker zurückgekommen.
Über den Tassenrand hinaus.
Jona, lässt sich Nepal-Tee eigentlich auch kalt trinken oder ist das für dich ein Getränk, das nur heiß funktioniert?
Also ich würde mich da schon grundsätzlich für das Heißgetränk entscheiden, aber es wäre sicherlich auch möglich, ihn als Kaltgetränk zu genießen. Und ich weiß, Daniel, dass du das ja immer wieder gerne ausprobierst. Du bist da ja sehr experimentell und ich schließe mich immer gerne an und versuche es immer wieder und mag es auch sehr gerne. Also es ist mit Sicherheit möglich, diesen auch als Kaltgetränk zu genießen. Da ist erlaubt, was schmeckt und jeder möge das mal für sich herausfinden.
Also ich vergesse auch einfach mal häufig, dass ich mir keine Tee gemacht habe und dann komme ich irgendwann in mein Büro zurück und dann ist der First Flush kalt und gerade mit nepalesischem First Flush funktioniert das erstaunlich gut.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Die Frische, die Frühjahrsnoten werden dann nochmal auf ganz andere Weise transportiert und ja, überraschenderweise schmeckt das richtig lecker.
Von Menschen und Gärten.
Jona, welche Menschen oder welche Situation ist dir auf deiner Reise nach Nepal irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben? Gab es da irgendwas, woran du gerne zurückdenkst, was dich zum Schmunzeln bringt?
Ja, also zum Schmunzeln ja, aber auch tatsächlich beeindruckt es mich. Denn es ist, wir haben ja darauf hingewiesen, ein ganz anderes Leben, was sehr von der Landwirtschaft geprägt ist. Die Menschen sind sehr naturverbunden. Sie sind aber auch sehr bescheiden mit all dem, was sie machen und was ihnen zur Verfügung steht. Und was tatsächlich ganz besonders ausschlaggebend ist, ist die absolute Herzlichkeit der Menschen. Die Nepalesen gelten nicht nur als außerordentlich freundlich und hilfsbereit, sie sind es tatsächlich auch und sind dabei enorm respektvoll und haben eine Lebensfreude und Lebensenergie, die ganz besonders ist und die ich mir ja nicht selten auch hierzulande wünschen würde. Und das ist sehr, sehr beeindruckend, wie ich finde. Und man ist immer eingeladen, tatsächlich sich an den Familientisch mitsetzen zu dürfen. Auch das erlebe ich. Also man wird wirklich mit offenen Armen empfangen. Und zwar nicht nur zum Tee oder zum gemeinsamen Essen, sondern es entstehen immer wieder verbindende Gespräche. Und es entsteht tatsächlich auch Freundschaft. Und all das lässt einen solchen Aufenthalt tatsächlich unvergesslich machen.
Apropos gemeinsames Essen, ich glaube, eine Sache gibt es, die einfach typisch Nepal ist, wenn man dort zum Essen eingeladen wird. Was gibt es immer? Was ist immer mit dabei?
Also Momos sind ganz klassisch und auch tief verankert in der Kulinarik Nepals. Und wer sie nicht kennt, das sind ganz, ganz leckere Teigtaschen, möchte ich sie nennen, die gefüllt sind entweder vegetarisch mit den ja, verschiedenen Gewürzen und Gemüsesorten, die es so gibt, oder aber auch mit Hähnchenfleisch, immer alles aus regionalen Zutaten, super frisch und richtig, richtig lecker.
Ich danke dir sehr für diesen gemeinsamen zweiten Podcast und darauf eine schöne Tasse nepalesischen First Flush. Viel Spaß beim Ausprobieren an alle Teetrinkerinnen und Teetrinker da draußen, die Nepal bisher noch nicht kannten. Gebt diesem Land gerne mal einen Probierschluck. Ich bedanke mich für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Namaste und ganz viel Freude und genussvolle Teestunden mit unseren Qualitäten aus Nepal. Tschüss.
Das war der Podcast Einen im Tee mit von Teke Schwendtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.